Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, bei mir ist alles gut. Ich kann zumindest sagen, ich bin gesund und munter. Du hoffentlich auch.
Ja, gesund ist ein gutes Stichwort. Genau, ich bin auch gesund und munter, weil während du gerade noch in Sizilien bist, bin ich ja gerade noch in Schweden. Also komplett anderes Wetter, aber eben auch im Urlaub und in Urlaubsstimmung. Und insofern zum Glück toi 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 gesund. Aber das ist auch unser Thema heute. Die genau. Digitalisierung in Gesundheitswesen, in der Gesundheit in Deutschland. Und da sind wir an vielen Stellen weiter, als so mancher denkt, und an anderen Stellen noch lange nicht weit genug. Grund genug für uns mal dazu, einen Themenspezial zu machen in dieser Folge. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir natürlich erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, Stichwort Urlaub hast du ja gerade angesprochen. Wir starten auch mit dem Thema Urlaub tatsächlich in unsere News. Wir haben nämlich festgestellt, dass jede und jeder dritte Deutsche tatsächlich auf Vorsichtsmaßnahmen bei Urlaubspostings verzichtet. Da entstehen ja bei Sommer, Sonne und Strand entstehen ja bekanntlich die schönsten Erinnerungen und Familienfotos. Und wenn man diese teilen möchte, sollte man so ein paar Dinge beachten. Und wir haben eine aktuelle Umfrage dazu gemacht, gemeinsam mit Civi, und haben dabei eben festgestellt, dass ein Drittel der Deutschen beim Teilen von Urlaubsfotos gar keine Vorsichtsmaßnahmen trifft. Und das, obwohl ja die Gefahren rund um das unbedachte Teilen von Fotos im Netz, gerade wenn eben auch kleine Kinder drauf abgebildet sind, eigentlich inzwischen hinlänglich bekannt sein müssten. Ja? Wichtig ist einfach sicherzustellen, wo und mit wem online geteilt wird, und dass Sensibilisierung hierüber in der Gesellschaft stattfindet, zeigt die Umfrage schon auch. So verzichten insgesamt fast 40% der Deutschen auf das Teilen von Bildern mit sensiblen Inhalten. 38% der Befragten teilen ihre Urlaubsfotos nur mit ausgewählten Personen, und 19,9%, also rund 20%, teilen gar keine Bilder, auf denen Gesichter von Kindern zu sehen sind. Dazu, wie man Kinder beim Versenden von Fotos noch besser schützen kann, und zwar auch über die Urlaubszeit hinaus, haben wir 5 Tipps erarbeitet, und den Link dazu packen wir euch natürlich wie immer auch in die Shownotes.
Ja, und noch ein kleiner wichtiger Hinweis am Rande: selbst wenn keine Kinder auf Urlaubsfotos abgebildet sind, so ein Urlaubsfoto in den sozialen Netzen kann dem ein oder anderen subversiven Element durchaus suggerieren, eure Wohnung, euer Haus steht leer. Also auch da bitte aufpassen, wem man sagt, dass keiner zu Hause ist und vor allem wie lange. Naja, kommen wir zur nächsten News. Passend zum Thema der Folge geht es jetzt nämlich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens, genauer gesagt um die Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens. Wir haben da einen echten Datenschatz, der in diesem Fall nicht Geld generiert, sondern vor allem Menschenleben retten kann. Aber die sensibelsten Daten, die wir haben, sind eben unsere Gesundheitsdaten. Geregelt wird der Umgang damit seit März durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, kurz GDNG. Zur Unterstützung dieses Vorhabens hat Mecklenburg-Vorpommern jetzt mit dem Gesundheitsforschungsstärkungsgesetz eine Änderung am dortigen Landeskrankenhausgesetz vorgenommen. Gott, wie kompliziert. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der Zugang zu Gesundheitsdaten für die Forschung im Bundesland soll erleichtert werden. Forschende können so Daten von Krankenhauspatientinnen und Patienten vor Ort einbeziehen und müssen nicht auf Daten aus dem Ausland zurückgreifen. Macht natürlich totalen Sinn. Mit der Einwilligung von Patientinnen und Patienten oder der Feststellung eines öffentlichen Interesses durch die Ethikkommission können personenbezogene Daten von den Kliniken zur Verfügung gestellt werden. Einschränkungen und eine Verpflichtung zur Pseudonymisierung oder Anonymisierung gibt es je nach Forschungsvorhaben natürlich auch, sofern keine Einwilligung der Patientinnen vorliegt. Für die Nutzung der Daten ohne die Zustimmung der Patientinnen gilt, dass diese dem Einsatz ihrer Daten zu Forschungszwecken jederzeit widersprechen können. Grundsätzlich gilt das in Ende Juli in Kraft getretene Gesetz erstmal nur für Patientendaten, die im Krankenhaus vorliegen. Daten von Praxen oder Krankenkassen werden durch das Gesetz nicht abgedeckt, aber zumindest erstmal ein Schritt in die Richtung, Daten Leben retten zu lassen.
Ja, und zum Schluss nochmal ein kleiner Event-Hinweis in eigener Sache. Bald ist es wieder soweit und die Eco Internet Security Days starten in Köln. Am 10. und 11. September findet die IT-Sicherheitskonferenz unter dem Motto Security as a Game Changer im Rheinenergiestadion in Köln statt. Also Obacht, neue Location und auch ein bisschen neues Konzept und ganz viele spannende Vorträge. Vorträge. Es wird unter anderem um das Thema NIS 2 gehen, Cybercrime, Cyber Resilience sowie natürlich auch das große Thema Anwendung von KI, künstlicher Intelligenz in der IT-Sicherheit. Ja, es gibt, wie gesagt, eine Menge spannender Vorträge, Paneldiskussionen und Möglichkeiten zum Networking mit zentralen Akteuren, Akteurinnen der Branche. Mit dabei sind unter anderem BSI-Chefin Claudia Plattner, namhafte Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Huawei, IBM, Cloudflare und SoSafe. Ebenfalls vor Ort sein werden Mitglieder und AnsprechpartnerInnen des Eco-Verbands. Ja, und weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung verlinken wir natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Aber jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Ausgabe vom Ohr am Netz, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Eine große Neuerung gibt es ja seit Anfang des Jahres, und zwar das E-Rezept. Sidonie, hast du das schon mal ausprobiert? Benutzt du E-Rezepte?
Ja, gut, das hat man ja selber gar nicht so richtig in der Hand. Tatsächlich, ich hatte schon bei einigen Arztbesuchen jetzt den Fall, dass mir gesagt wurde, ja, das ist direkt auf der Gesundheitskarte gespeichert, das Rezept können Sie gleich mit in die Apotheke gehen. Und das hat bei mir tatsächlich auch gut geklappt, muss ich sagen. Wie ist es bei dir?
Ich bin offenbar zu selten bei Ärzten, als dass ich irgendein Rezept gekriegt hätte. Das ist so ein bisschen ein Thema. Ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wahrscheinlich sollte ich einfach regelmäßiger auch mal zum Arzt gehen und mich mal durchchecken lassen. Aber ich freue mich sehr darauf, weil immer diese komischen Zettel, wo man auch ganz klar gesehen hat, dass also auch die Damen und Herren in der Apotheke das ein oder andere Mal Rätsel raten mussten, was genau der Arzt denn da handschriftlich drauf notiert hat. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei, also da freue ich mich sehr.
Es erspart einem halt eben auch wieder einen Gang zum Arzt, ne? Also es gibt ja so Sachen, die man einfach regelmäßig braucht, wo man dann regelmäßig ein Rezept für braucht. Und da muss man ja gar nicht mehr dann zum Arzt, sondern da ruft man kurz an, dann sagen die, ja, haben wir ihn gerade auf ihre Gesundheitskarte geladen, und dann kann man direkt zur Apotheke. Das finde ich schon ganz praktisch.
Wunderbare Welt der Feinmechanik. Das E-Rezept wurde ja im Januar dieses Jahres eingeführt und hat eben dieses rosa oder dieses Papierrezept weitestgehend abgelöst. Und der Eco hat eine Umfrage am Anfang des Jahres gemacht, und die Zustimmung der Gesellschaft war damals schon groß. 53,7% gaben an, es zukünftig nutzen zu wollen. Die haben wir nochmal in den Shownotes verlinkt auf jeden Fall. Das ist aber nur eine Digitalisierungsmaßnahme im deutschen Gesundheitswesen. Wir wollen uns ja heute in dieser Folge mit ganz, ganz vielen davon beschäftigen.
Genau, und es gibt natürlich auch inzwischen eine Strategie der Bundesregierung zur Digitalisierung im Gesundheitssystem. Im Frühjahr 2023 hat das Bundesgesundheitsministerium seine Digitalisierungsstrategie verabschiedet, und da drin steht unter anderem, dass bis 2025 80% der gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte haben sollen. Ebenfalls bis Ende 2025 sollen 80% der NutzerInnen der elektronischen Patientenakte, die in medikamentöser Behandlung sind, über eine digitale Übersicht darüber verfügen. Und bis Ende 2026 sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben mit Gesundheitsdaten durch das sich im Aufbau befindende Forschungsdatenzentrum Gesundheit realisiert werden.
Ja, das Ziel der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ganz klar, die medizinischen Versorgungsprozesse zu stärken und eben die schon erwähnte Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu erleichtern, zum Beispiel im Kampf gegen Krebs. Da kann man ja ganz viel machen. Da gibt es ja Möglichkeiten, dass KI zum Beispiel auffällige Zellen schneller erkennt als jedes menschliche Auge und da sehr gut den natürlich menschlichen Expertinnen und Experten essentiell assistieren kann. Ja, die Grundlage dafür sind zwei Gesetze. Einmal das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, DigiG, also meine schöne Abkürzung, und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, habe ich ja auch schon erwähnt.
Ja, Kern des von dir erwähnten DigiG ist ja die Einführung der elektronischen Patientenakte zu Beginn des nächsten Jahres. Und wer bis dahin der Nutzung nicht widersprochen hat, erhält tatsächlich auch eine solche elektronische Patientenakte. Was das dann genau bedeutet und welche Rolle die elektronische Patientenakte für die digitale Transformation im Gesundheitswesen spielt, das hast du ja mit unserem ersten Interviewpartner besprochen.
Im Gespräch.
Dr. Susanne Orzegowski leitet seit April 2022 die Abteilung Digitalisierung und Innovation beim Bundesministerium für Gesundheit. Bereits zuvor war sie bei der Techniker Krankenkasse als Leiterin der Unternehmensentwicklung für die Strategieentwicklung und Digitalisierung der Kasse verantwortlich. Heute spricht sie mit uns also über ihr Fachgebiet, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, und über den Status quo hier in Deutschland. Darüber sind wir sehr froh. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo, Frau Orzegowski.
Hallo, Herr Oswald. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Frau Orzegowski, wir stecken mittendrin in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wie verändert es sich dadurch, unser Gesundheitswesen?
Also in der Tat, wir reden seit 20 Jahren über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und jetzt ist endlich der Moment, wo sie auch spürbar beim Patienten, bei den Patientinnen ankommt. Wir alle haben während während der Pandemie die Corona-Warn-App runtergeladen. Das war sozusagen der eine Moment, wo wir mal Digitalisierung im Gesundheitswesen gespürt haben. Aber davor und danach war da ehrlich gesagt relativ wenig. Und genau das gilt es zu ändern. Ganz praktisch, jeder von uns kennt den Moment, wo er doch wieder gefordert ist, beispielsweise eine CD-ROM von einem Arzt zum nächsten zu tragen, weil es keine Möglichkeit gibt, die anderweitig zu übertragen. Oder wo irgendein Fax verloren gegangen ist, um einen Befund von A nach B zu transportieren. Also genau das sind die Momente, wo wir als Patientinnen und Patienten an vielen Stellen verzweifeln. Und genau zu diesen Situationen soll es einfach in Zukunft nicht kommen. Dadurch, dass wir einmal die elektronische Patientenakte jetzt endlich an den Start bringen und so ausrichten, dass sie auch funktioniert und nicht nur auf dem Papier da ist, aber vor allem eben auch dadurch, dass wir nicht nur die Daten, die bisher sozusagen in Papierform da sind, dann einfach elektronisch da haben, sondern dass man die Daten dann eben auch sinnvoll und sozusagen smart für die Medizin nutzt. Also ganz konkret heißt das, wenn ich beispielsweise Informationen darüber habe, welche Medikamente ein Patient nimmt, dann sollen die nicht nur dastehen, sondern natürlich macht es Sinn, dann auch gleich einen Check darüber laufen zu lassen. Passen die eigentlich zueinander? Darf man die miteinander kombinieren? Und genau das ist einer der ersten Anwendungsfälle, die wir eben auch mit der elektronischen Patientenakte realisieren. Wollen.
Super, also erstmal zwei große Vorteile für so einen Schusselkopf wie mich. Also die Nummer mit, ich habe Zahnschmerzen, gehe zum Zahnarzt, Herr Oswald, haben Sie zufällig die Röntgenbilder vom letzten Zahnarzt dabei? Nein, das ist kein Problem mehr. Und wenn ich mir ein neues Medikament verschreiben lasse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Wechselwirkung mit anderen Medikamenten erkranke, Schwierigkeiten habe oder sogar den Löffel weglege, durch die Digitalisierung quasi ausgeschaltet. Das sind doch schon mal richtig gute Nachrichten. Die müssen wir jetzt nur schnell in die Köpfe der ganzen Patientinnen und Patienten reinkriegen. Was in den Köpfen drin ist, glaube ich mittlerweile, oder zumindest alle haben schon mal davon gehört. Anfang des Jahres wurde das E-Rezept eingeführt. Wie ist denn bisher die Resonanz?
Also wir haben 285 Millionen eingelöste E-Rezepte und ich glaube, das spricht für sich. Das ist ein Massenprozess, der in der Realität angekommen ist und ja, ich glaube, jeder, der im letzten halben Jahr mal ein Rezept bekommen hat, hat das in der Regel als elektronisches Rezept bekommen. Und siehe da, es funktioniert. Und es ist nicht nur, also dass wir schön feiern können, juhu, das ist jetzt eine elektronische Anwendung, sondern es bringt halt auch ganz klare Vorteile für die Patienten, weil beispielsweise für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wie ich in Berlin leben, wo an jeder Ecke quasi eine Apotheke ist, spare ich mir, dass ich einmal zur Apotheke gehe und sage, ich hätte gern folgendes Medikament. Die bestellen das dann und dann gehe ich entweder am gleichen oder am nächsten Tag nochmal hin, um es abzuholen. Brauche ich nicht mehr, weil ich kann es beispielsweise auf digitalem Weg das Rezept direkt an die Apotheke übertragen und gehe dann eben erst hin, wenn es denn tatsächlich bestellt ist. Oder ich spare mir für all diejenigen, die die Folgerezepte brauchen, in der Regel all diejenigen, die chronisch erkrankt sind, spart man sich erst zum Arzt zu gehen, um sich nur das Rezept abzuholen und dann zur Apotheke gehen zu müssen. Es reicht der Anruf oder die E-Mail, ich brauche ein Folgerezept. Das wird sozusagen digital in der Arztpraxis ausgestellt und dann kann der Patient unmittelbar zur Apotheke gehen. Also auch das, was so ganz lebenspraktisch für die Menschen einen Mehrwert bietet.
Einfach. Super, also jetzt verstehe ich auch, warum Sie sagen, endlich sind wir drin in der Digitalisierung. Also das sind alles total nützliche Dinge und Tools, die einem wirklich helfen, Zeit zu sparen und im Zweifelsfall nervige, redundante Gänge. Das ist jetzt sozusagen eine neue Maßnahme, das E-Rezept. Welche weiteren Maßnahmen kommen denn jetzt, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben? Was haben Sie da im Köcher?
Ja, also das Wichtigste ist sicherlich die elektronische Patientenakte, über die wir ja schon ganz kurz gesprochen haben. Und warum ist die so zentral? Einmal geht es ja tatsächlich darum, überhaupt erstmal all die Informationen, die an den verschiedenen Stellen im Gesundheitswesen über mich ganz persönlich generiert werden, dass die eben auch an einer Stelle verfügbar sind. Und egal, ob ich zu meinem Hausarzt, zu meinem Facharzt, in ein Krankenhaus oder wo auch immer hingehe, dass einfach meine Historie und Basisdaten vorhanden sind und jederzeit verfügbar sind. Das bringt einen unmittelbaren Mehrwert. Dann eben der Punkt, dass wir nicht nur irgendwie irgendwelche Daten da drin haben wollen, sondern dass es auch eben konkrete Anwendungsfälle gibt, so nennen wir das, in der EPA geben wird. Der erste ist das Thema Medikation. Mhm. Und hier sieht man eben auch, dass das E-Rezept nicht als ja sozusagen singuläres Produkt irgendwo an einer Stelle steht und die EPA an einer anderen Stelle, sondern die beiden werden unmittelbar miteinander verknüpft sein. Nämlich darüber, dass wenn ein E-Rezept ausgestellt wird, diese Medikationsinformation auch unmittelbar in die elektronische Patientenakte hineinläuft. So, dass sich eben der Arzt, die Ärztin darauf verlassen kann, okay, das, was hier in dieser Medikationsliste in der EPA steht, das ist ein Medikament, was auch tatsächlich von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben wurde Und er sieht auch, wenn dieses Medikament auch tatsächlich in der Apotheke abgeholt wurde, also tatsächlich vom Patienten höchstwahrscheinlich auch genutzt wird. Und das ist sozusagen nur ein erster Schritt, um hier zu solchen weiteren Anwendungsfällen zu kommen. Nächster Punkt ist das Thema Labordaten, wo wir anfangs noch, ja, ich sag mal, Laborbefunde in PDF-Form drin haben werden, aber auch da in Zukunft strukturierte Labordaten haben werden, sodass beispielsweise ein Arzt sich auch eine Kurve über die Laborwerte der letzten Jahre anzeigen lassen kann. Auch das, was einen unmittelbaren medizinischen Nutzen mit sich bringt.
Klingt alles total logisch und sinnvoll. Jetzt haben Sie aber schon an 3 oder 4 Stellen immer Daten gesagt, ne? Und da zucken wir immer zusammen in Deutschland, gerade wenn es um so sensible Daten wie unsere eigenen Gesundheitsdaten geht. Was sind denn so die Hürden, die Schwierigkeiten, die Sie nehmen müssen, um eben mit solchen Daten zu arbeiten und um eben auch den Patientinnen und Patienten dann ein gutes Gefühl zu geben, diese Daten dann auch in Anführungszeichen preiszugeben, weil so richtig preisgeben tun sie ja nicht.
Also in der Tat, das Thema Daten im Gesundheitswesen ist ein hochsensibles. Es gibt wahrscheinlich keine anderen Arten von Daten, die über uns persönlicher und sensibler sind als die Gesundheitsdaten. Deswegen legen wir auch höchste Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an all die Anwendungen, die wir jetzt in die Praxis bringen. Also sei es die elektronische Patientenakte, aber eben auch für Themas wie digitale Gesundheitsanwendungen oder auch das Forschungsdatenzentrum. Aber gleichzeitig gilt es eben auch, die Daten zu nutzen, was wir viel zu lange in Deutschland nicht gemacht haben und wodurch wir umgekehrt natürlich auch ganz viel verlieren, wenn sie eben nicht genutzt werden. Herausforderung ist natürlich, wir müssen überhaupt erstmal die Daten standardisiert bekommen. Also beispielsweise im ambulanten Sektor ist es heute so, dass es weit über 100 verschiedene Praxisinformationssysteme gibt. Also sprich, das sind die Systeme, mit denen der Arzt arbeitet. So, und jedes einzelne von denen hat in der Regel sein eigenes Datenmodell. Das heißt, damit die in der elektronischen Patientenakte nachher überhaupt miteinander ja kombinierbar sind sozusagen und lesbar sind, brauchen wir überhaupt erstmal eine Standardisierung dieser Daten. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir jetzt nicht gleich zum Start der EPA schon noch ein viel, viel breiteres Spektrum an eben solchen Anwendungsfällen drin haben werden, als die, die ich gerade geschildert habe, weil wir sozusagen erstmal diesen mühsamen Weg gehen müssen der Datenstandardisierung. Also von daher, das auf jeden Fall eine große Herausforderung an der Stelle.
Jetzt hat ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Ziel ausgerufen, und zwar bis 2025 80% der gesetzlich Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte auszustatten. Halten Sie das für realistisch, weil ich meine, wir sind ja schon irgendwie weit in 2024 fortgeschritten, und Sie haben es ja gerade auch gesagt, also es ist ja auch oft eine Frage von Kompatibilität mit Softwaresystemen in Arztpraxen, also ist das überhaupt machbar?
Das ist machbar und wir arbeiten sozusagen tagtäglich dafür, dass das auch Realität wird. Also wir sind unmittelbar im Kontakt natürlich mit den Krankenkassen, die hier eine große Aufgabe haben, mit den Anbietern der verschiedenen Software-Systeme, der Ärzte, der Krankenhäuser und so weiter. Und ganz konkret ist die Aufgabe sozusagen für die Kassen zum Anfang 2025, die EPA-Aktensysteme, so nennen wir das, für die Patientinnen und Patienten einzurichten, sofern diese nicht widersprochen haben. Also das auch nochmal ganz wichtig, die EPA ist und bleibt eine freiwillige Anwendung. Jeder gesetzlich Versicherte hat die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Aber auch aufgrund der ersten Resonanz, die wir auch von den Kassen haben, was die Widerspruchsraten angeht, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir weit über die 80% kommen werden an gesetzlich Versicherten, die da in 2025 auch tatsächlich eine EPA haben werden.
Nun sind wir ja hier das Ohr am Netz. Das heißt also, wir kümmern uns hier wirklich um Digitalisierung, und unter uns alleine die ersten zwei Beispiele, die Sie eingangs genannt haben, wäre ich ja schön blöd, wenn ich die nicht nutzen würde. Mal abgesehen davon, dass es eventuell Leben rettet und wenn es mal wirklich um Zeit geht, um zu wissen, hat er irgendeine Unverträglichkeit oder welche Blutgruppe hat er denn eigentlich oder was hat er als letztes Medikament genommen, und man dann einfach nur mal eben auf den Monitor guckt und alles sieht, sind riesige Vorteile. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir den Patientinnen und Patienten genug Lust darauf machen. Lassen Sie uns doch mal kurz ein bisschen in die Zukunft gucken. Also was ist denn so, ich sag mal, Ihre Vision von dem, was kommen kann, wenn irgendwann alles kompatibel ist und alle mit dabei sind? Sie hatten ja auch schon gesagt, irgendwie, wir können die Daten dann auch nutzen für Forschung zum Beispiel.
Genau, die Forschung ist ein ganz wichtiges Gebiet an der Stelle. In der Vergangenheit, muss man sagen, hat Forschung in Deutschland mit Gesundheitsdaten ja vor allem dann funktioniert, wenn Kliniken oder Zusammenschlüsse von Kliniken Daten im Rahmen von beispielsweise klinischen Studien erhoben haben oder indem man Daten von einer Kasse genutzt hat, um Forschung zu machen. Aber das heißt, ich habe dann immer nur sehr singuläre Datenpools genutzt. Dabei gibt es natürlich viel, viel mehr. Ja, im Endeffekt in dem System von jedem einzelnen Arzt, jeder einzelnen Ärztin einen unfassbaren Datenschatz, und der Datenschatz Datenschatz ergibt sich natürlich vor allem dann, wenn ich diese verschiedenen Daten personenbezogen verknüpfe und dann eben zur Forschung nutze. Genau dafür bauen wir gerade das Forschungsdatenzentrum Gesundheit auf, was auch im nächsten Jahr an den Start gehen wird und dann eben Forschung mit eben genau diesen klinischen Daten auch, die in der Praxis entstehen, ermöglicht und die vor allem dann auch die Verknüpfung mit weiteren Datensätzen, wie beispielsweise aus den verschiedenen Registern, die wir in Deutschland haben, wie den Krebsregistern, ermöglichen sollen und auch in der Perspektive natürlich mit Daten, beispielsweise die aus klinischen Studien entstehen. Also wir werden einfach in eine ganz andere Situation kommen, um Gesundheitsdaten in Deutschland auch zu Forschungszwecken zu nutzen. Natürlich immer mit der Möglichkeit, dass man als Patientin, als Patient widerspricht. Das ist ein vollkommen legitimes Recht.
Also meine Daten gehören mir, natürlich auch bei der elektronischen Patientenakte, gar keine Frage. Und trotzdem, ich freue mich drauf. Also Frau Olszewski, count me in. Ich bin nämlich so ein Unterlagen-CD und meinetwegen auch noch Röntgenaufnahmen-Verbummeler. Und zumindest diese Sorge wäre mir dann genommen. Vielen, vielen Dank an Dr. Susanne Olszewski, die Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit, BMG. Danke, dass Sie dabei waren beim OM Netz.
Sehr gerne, Oswald. Hat Spaß gemacht.
Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen tatsächlich an Fahrt aufnimmt und welche Vorteile damit verbunden sind.
Ja, zentral dafür sind die elektronische Patientenakte und eben das E-Rezept. Doch das Digitalisierungsvorhaben umfasst noch weitere Maßnahmen, zum Beispiel den Aufbau einer sicheren digitalen Vernetzung und Kommunikation der Akteure im Gesundheitswesen mit Hilfe der sogenannten Telematik-Infrastruktur. Das ist so eine Datenautobahn des Gesundheitswesens. Das ist natürlich extrem wichtig, dass alle behandelnden Ärzte gleichzeitig auf alle wichtigen Informationen über den einen Patienten zugreifen können und eben nicht doppelte, keine Ahnung, Untersuchungen machen oder eben falsche Daten oder falsche Annahmen haben. Das Angebot von digitalen Gesundheitsanwendungen, DiGA, und digitalen Pflegeanwendungen, DiPA, für Versicherte, da gibt's schon einige. Also da kann man ja gerne mal nachgucken und nach den DiGAs googeln. Da ist schon eine ganze Menge zu haben. Ich habe mal so eine App mir angeguckt mit einer Tinnitus-Patientin, die also dann sozusagen die passende App auf Krankenschein bekommen hat. Und die hat ihr sehr geholfen, so zumindest ihre Aussage. Und eine ausgeweitete Nutzung von Videosprechstunden und Telemedizin. Auch das kommt dank Digitalisierung.
Ja, während einige dieser Maßnahmen tatsächlich ja schon umgesetzt sind, geht es jetzt natürlich darum, sie auch bekannt zu machen und in die Fläche zu bekommen. Andere Maßnahmen wiederum müssen technisch tatsächlich ja erst noch entwickelt werden. Das ist auch gar nicht so trivial. Oder zumindest Interoperabilität hergestellt werden. Und darüber, wie das funktionieren kann, habe ich mit unserem nächsten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Um Deutschlands Gesundheitswesen zu digitalisieren, benötigt es zahlreiche Mitwirkende. Ein zentraler Akteur ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin, Gematik. Seit dem 1. Januar 2024 leitet Dr. Florian Hartke als Interimsgeschäftsführer die Gematik. Und ich freue mich jetzt sehr, ihn heute hier im Interview begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Hartke.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Herr Hartke, können Sie zu Beginn einmal erklären, was die Gematik ist, was ihre Aufgabe ist, wie sie aufgebaut ist?
Die Gematik selbst ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir gehören zu 51% dem deutschen Staat, vertreten durch das Bundesgesundheitsministerium und zu den 49% den verschiedenen großen Organisationen, die in Deutschland das Gesundheitswesen gestalten. Also die Hauptverbände der Kassenärzte, der Ärztekammern, der Zahnärzte, der Apothekerinnen, der Krankenkassen, der Krankenhäuser, die alle gemeinsam mit uns darüber sprechen, wie eben die Digitalisierung im Großen in Deutschland passieren soll. Wir sind auch im Gesetz verankert, das heißt, es gibt ein Gesetz im Sozialgesetzbuch, in dem drinsteht, dass es uns geben soll, wo auch drinsteht, was wir so tun sollen, was so grob unsere Aufgaben sind. Und ich sag mal, insgesamt zusammengefasst ist unser Job so im Groben, die Digitalisierung in Deutschland im Gesundheitswesen voranzubringen, sodass Menschen, die halt Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen oder Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, durch bestimmte Anwendungen besser arbeiten können, bessere Leistungen bekommen und das eben immer bezogen auf alle, die wir hier in Deutschland am Gesundheitswesen teilnehmen.
Digitalisierung des Gesundheitswesens, das ist ja eine große Aufgabe, ein weites Feld. Dazu zählen ja zahlreiche Services, die Sie jetzt gerade digitalisieren. Was sind denn so Ihre Hauptprojekte und bis wann müssen Sie diese umsetzen?
Also eines unserer bekanntesten Hauptprojekte ist jetzt seit einem halben Jahr so richtig unterwegs. Manche von den Hörerinnen und Hörern haben das vielleicht auch schon erleben dürfen, das elektronische Rezept. Das haben wir alles vorbereitet und jetzt zu Jahresbeginn, also dann nochmal wirklich für alle gestartet, so dass jetzt Rezepte einfach auch elektronisch entgegengenommen werden können und verordnet werden können. Das war ein großes Thema für uns, was uns sehr beschäftigt hat. Ein nächstes großes Thema, an dem wir schon seit letztes Jahr arbeiten und auch dieses Jahr arbeiten, ist ein großer neuer Start für eine elektronische Patientenakte für uns alle. Das heißt, da geht es darum, dass zu Beginn nächsten Jahres alle Menschen, die nicht sagen, ich will das nicht, grundsätzlich erstmal, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, teilnimmt an dieser elektronischen Patientenakte. Und das heißt dann, wenn ich zum Beispiel mal zu meiner Hausärztin gehe und da ein Medikament beschrieben komme und dann danach irgendwie 3 Wochen später nochmal zum Facharzt muss, dass die untereinander Schritt für Schritt wissen, was miteinander passiert ist. Also, dass die wirklich sehen können, ah, die Medikamente habe ich bekommen, na gut, dann nehme ich jetzt vielleicht andere Medikamente und all solche Sachen, Dinge, die es in vielen europäischen Ländern schon gibt und wo wir hier in Deutschland auch daran arbeiten, dass das eben hilft, dass Gesundheitsversorgung besser wird. Und ein weiteres großes Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen unsexy klingt, an dem wir arbeiten, ist zum Beispiel gerade das Ausbringen einer elektronischen Identität. Und zwar ist es folgendes, das haben wir auch gelernt von vielen anderen europäischen Ländern. Im Grunde, wenn man sinnhaft digitalisieren will, wenn man also wirklich im großen Maßstab Leuten helfen will, gute Dinge mit Digitalisierung zu machen, ist sowas wie eine digitale Identität ein ganz zentraler Faktor. Also so wie man das heute kennt, ich logge mich irgendwo mit meinem Apple-Account oder meinem Google-Account oder meinem Amazon-Account ein und dann kann ich irgendwas machen. Das braucht es im Grunde auf einer, ich sag mal, Regierungs- oder staatlichen Ebene, damit ich dann mitmachen kann bei ganz vielen Prozessen und Ideen. Und das haben wir jetzt seit Anfang Januar, dass Menschen, die gesetzlich versichert sind, von ihrer Krankenkasse so eine Identität bekommen können. Und dabei arbeiten wir alle zusammen daran, dass möglichst viele Menschen sich jetzt sowas holen, weil das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um dann in Zukunft ganz viele digitale Dinge tun zu können und mitmachen zu können und wirklich auch das erleben zu können, wie nützlich das ist. Und das ist auch ein Thema, was uns sehr beschäftigt, also eines unserer großen Projekte.
Jetzt haben Sie es ja vorhin schon gesagt, Ihre Services und Angebote betreffen ja sehr viele Menschen, also im Grunde ja alle Versicherten, die gesamte Bundesrepublik, alle Akteure, Akteurinnen im Gesundheitswesen, Ärzte etc., Krankenkassen, Patienten. Wie werden denn solche Anwendungen technisch überhaupt umgesetzt, damit das möglich ist, dass so viele Akteure daran teilnehmen können?
Bei uns war es so in 3 Schichten passiert, sage ich jetzt mal, um überhaupt diese Größe bedienen zu können. Das erste ist, wir organisieren und teilweise auch stellen zur Verfügung oder betreiben etwas, das ist die sogenannte Telematik-Infrastruktur. Das ist ein bisschen sperriges Wort. Das kommt irgendwie aus den 2000ern, als das alles erfunden worden ist. Und das ist im Grunde eine Art sicheres Netzwerk zwischen den Beteiligten. Das macht erstmal nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass sicher Daten ausgetauscht werden können im Gesundheitswesen. Das ist so die Grundlage, weil gerade beim Gesundheitswesen es auch eben immer wichtig ist, dass auf Sicherheit und Datenschutz viel Wert gelegt wird. Das sind ja sensible Daten. Klar. So, und das stellt erstmal nur sicher, dass Krankenhäuser und Ärzte miteinander irgendwie Informationen austauschen können. Das ist so der erste Bodensatz. Das haben wir jetzt an viele Beteiligte schon ausgerollt. Da sind wir immer noch dabei, mehr zu gewinnen. Also zum Beispiel alle Ärzte Deutschlands, alle Apotheken Deutschlands, alle Krankenhäuser Deutschlands, die sind da jetzt schon angeschlossen und im nächsten Jahr kommt die Pflege und sowas. Und dann gehen wir hin und fangen an, damit eine Anwendung da drauf zu setzen. Das heißt, technisch passiert dann zum Beispiel jetzt bei der neuen elektronischen Patientenakte, die wird ja über die Krankenkassen zur Verfügung gestellt, dass die Krankenkassen dann organisieren mit unserer Hilfe, dass dann, ich sag mal so, ein EPA-Server in diesem Netzwerk stehen, also diese Patientenakten-Server, auf denen die Daten gespeichert werden können und dass die erstmal da sind und kommunizieren können. Die kommen dann auch mit einer App für alle Bürgerinnen und Bürger oder Versicherten, die dann da drauf gucken können. Und das ist die zweite Schicht. Also die zweite Schicht ist immer, dass wir dann in dieser Telematik-Infrastruktur, die erstmal nur sichere Kommunikation ermöglicht, dann hingehen, hier gibt es jetzt eine Anwendung, das oft dazu führt, dass man ein oder mehrere Server reinstellt in dieses Netzwerk und sagt, ihr seid jetzt dafür da, Daten für die Patientenakte zu halten und euch wie eine Patientenakte zu benehmen. Und die dritte Schicht ist dann, was es braucht, dass die ganzen Softwareprogramme, die eben zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern oder Apothekerinnen oder in niedergelassenen Ärzte benutzen, die müssen natürlich dann auch noch so angepasst werden und so Funktionen bekommen, dass sie mit dieser Patientenakte, diesem Server reden können und so funktionieren. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel dann ein Medikament ausgestellt habe, dass mein Praxiscomputersystem dieses Medikament an den E-Rezept-Server schickt und der E-Rezept-Server sagt, hier, jetzt habe ich ein E-Rezept. Oder dass eben dann, wenn ich ein Medikament ausstellen will, mein Praxiscomputersystem die EPA fragt, welche Medikamente habe ich denn gerade bekommen, um sie anzuzeigen und das laufen. Das ist die dritte Schicht, um die man sich kümmern muss, dass eben die ganzen Computersysteme von den Menschen, die in unseren Zielen arbeiten, das können, diese Funktionen bekommen, über das Netzwerk mit dem jeweiligen Anwendungsserver zu sprechen. Und aus den drei Komponenten bauen wir dann immer die ganzen verschiedenen Sachen zusammen, sei es eben ein Nachrichtendienst oder eine Patientenakte oder ein E-Rezept-System. Immer wieder Schritt für Schritt gleichartig, aber eben neue Funktionen oder erweitern die.
Also schon einigermaßen komplexe technologische Infrastruktur, Architektur dahinter. Jetzt haben Sie ja gerade selber schon erwähnt, gerade bei diesen Gesundheitsdiensten geht es ja auch immer um relativ sensible Daten, ne? Das heißt, Thema Datenschutz ist natürlich da. Welche regulatorischen Aspekte gibt es denn noch bei der Entwicklung und Bereitstellung solcher digitaler Gesundheitsdienste, die einfach beachtet werden müssen?
Ja, das ist in der Tat ein ziemlicher Haufen, ehrlicherweise, bei dem, wenn man sich in unserem Kontext dieses regulierten Gesundheitswesen bewegt. Zum einen natürlich klar die Datenschutzgrundverordnung, das ist schon mal grundsätzlich klar. Dann gibt's aber auch, weil es sich bei vielen dieser Themen um Systeme handelt, die ich sag mal sogenannte im Kontext kritischer Infrastruktur sich bewegen, also Dinge, die einfach da sein müssen, damit Gesundheitsversorgung stattfinden kann, die möglichst nicht ausfallen dürfen. Vorgaben vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die auch darüber hinaus nochmal über sogenannte technische Richtlinien immer bestimmte Vorgaben für die Sicherheit machen. Das heißt, da steht dann drin, wie sicher oder wie darf ich digitale Identitäten machen, damit sie sicher sind? Wie muss ich mit bestimmten Apps umgehen, wenn sie ein bestimmtes Niveau an Sicherheit erreichen wollen? Dann gibt es natürlich auch noch, wie ich gesagt habe, das Gesetz, also in den Sozialgesetzbüchern stehen teilweise auch noch Regeln drin, an was muss ich mich als so ein technischer Dienst halten, wenn ich zum Beispiel dann auch dafür bezahlt werden möchte, wenn ich also Geld damit verdienen möchte. Und was natürlich auch noch kommt, dass wir als Gematik auch noch mal Regeln aufstellen. Das heißt, wenn ich jetzt heute eine elektronische Patientenakte hinstellen möchte und sage, ich biete das jetzt an, ich möchte, dass Krankenkassen das kaufen können, damit das ein Server ist, dann muss man auch noch durch die Regeln der Gematik durch. Das heißt, wir legen auch fest, was muss so ein System können an Funktionen, aber eben auch an Betriebssicherheit, an IT-Sicherheit, an Service, damit es wirklich von der Krankenkasse auch so betrieben werden kann, damit es kompatibel ist, damit es interoperabel ist, was sehr wichtig ist bei so vielen Systemen untereinander, damit das funktioniert. Das heißt, wenn ich da ein Anbieter von Gesundheitsdiensten sein will, muss ich schon durch eine Handvoll Regeln durch, um das zu verstehen und da was Gutes anbieten zu können. Aber das ist auch was, wo wir als unsere Aufgabe sehen, auch zu helfen. Also wir bieten regelmäßig zu den verschiedenen Themen sogenannte Sprechstunden an. Kann man auf unserer Internetseite nachgucken, wann die immer stattfinden. So je nach Thema alle 2 bis 4 Wochen, wo wir auch darüber informieren, was sind gerade die aktuellen Themen, was sind die aktuellen Regeln, was sind Themen, mit denen sich dann zum Beispiel die IT-Anbieter auseinandersetzen müssen, was sind Probleme, damit wir das auch zurückgespiegelt bekommen, um damit einfach allen die Möglichkeit zu geben, hier auch dabei zu sein.
Und jetzt ist mein Eindruck, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dass ja gerade so dieses ganze Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, speziell jetzt auch die elektronische Patientenakte, teilweise doch sehr kritisch diskutiert wird, gerade in Deutschland, ne? Weil es ja eben auch immer diese große Angst gibt, was passiert mit meinen Daten, Stichwort gläserner Patient etc. Was entgegnen Sie denn solchen Vorurteilen? Also wenn Sie jetzt mal so die großen Vorteile dem gegenüberstellen sollten, die wir ja eben als Patientinnen, aber auch als Ärzte vielleicht durch diese Digitalisierung im Gesundheitswesen erfahren. Was sind da so die größten Vorteile, die Sie nennen würden?
Sie haben natürlich recht, das ist immer eine Abwägung von Risiken gegenüber Vorteilen bei dem, was wir machen. Und was wir erleben, was wirklich reale Vorteile sind von Dingen, die jetzt schon da sind, die passieren, sind ganz einfach, dass wir jetzt ein elektronisches Rezept haben und dass, wenn es mir nicht gut geht und ich brauche irgendwie noch eine Packung von meinem Medikament, kann ich jetzt halt einfach bei meiner Ärztin anrufen und die kann das einfach einstellen elektronisch und ich kann dann als Patient mir das von der Apotheke mit dem Botendienst schicken lassen und ich muss das Haus nicht verlassen, wenn es mir körperlich schlecht geht und bekomme trotzdem die nächste Packung von meinem Medikament, wenn es gerade alle ist. Das geht jetzt ganz einfach. Da sind Leute, die sich darüber sehr freuen, für die das in ihrem Leben deutliche Erleichterung bietet. Wir kommen zu dem Thema, was ich gesagt habe mit der Patientenakte, wenn die Medikamente da sind. Es ist heute so, das ist einfach so, dass dadurch, dass das nicht immer klar ist, gerade wenn wir ältere Patienten haben mit vielen Krankheiten, die 4, 5, 6, 7, 8 Medikamente nehmen müssen, was nehmen die eigentlich? Wenn die jetzt dann zu ihrem Kardiologen gehen, dass der weiß, was hat die Hausärztin alles verschrieben, passiert nicht so oft, wie es eigentlich müsste. Und auch das, wenn dann Anfang nächsten Jahres die neue Patientenakte da ist, kann halt einfach der Kardiolog reingucken, sieht, okay, die 8 Medikamente gibt's, die sind deswegen verordnet worden. Sollte ich jetzt ein 9. verordnen, ist da vielleicht die Niere zu stark belastet, können wir das tauschen? Das macht einfach real Gesundheitsversorgung für Menschen, die krank sind, viel, viel besser. Wir haben heute das Thema, was jetzt auch läuft schon, dass es ja oft so ist, wenn Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden, dann mit dem Arzt, also dem Krankenhausentlassbrief, den man eigentlich bekommt für seine Hausärztin, um dann zu gucken, wie geht's weiter, den kriegt man mit Glück als Zettel in die Hand gedrückt, vielleicht verliert man ihn, manchmal kriegt man ihn per Post nachgeschickt und so, das geht jetzt heute auch elektronisch. Das heißt, mit einem Nachrichtenverfahren können jetzt Arztbriefe einfach weitergeschickt werden, sodass, wenn ich dann zu meinem Hausarzt oder Hausärztin komme, direkt auch schon der Entlassbrief vom Krankenhaus da ist, der ist elektronisch zugeschickt worden und dann können wir zusammen gucken, okay, was ist mit mir gemacht worden, was machen wir mit den Medikamenten, brauche ich vielleicht noch irgendwie eine Physiotherapie oder was wir verorten. Das passiert dann direkt und ist nicht mehr das. Wir haben das Thema, dass Verwaltungsprozesse einfacher werden. Es gibt so ein ganz tolles Beispiel, das ist jetzt aus dem zahnärztlichen Bereich, wo es früher immer so war, wenn ich eine kompliziertere Zahnbehandlung habe, dann muss die genehmigt werden durch die Krankenkassen. Und das hieß immer früher, der Zahnarzt schreibt mir dann so ein Formular, das Formular kriege ich dann, das muss ich mitnehmen, das muss ich als Patient dann zur Krankenkasse schicken. Die Krankenkasse schickt mir das dann vielleicht zurück, dann muss ich einen Termin beim Zahnarzt machen, um dann wieder zurückzulaufen mit dem Formular. Das ist zur Hälfte immer schiefgegangen. Jetzt gibt es das als elektronisches Formular. Also der Zahnärztin tippt einfach die paar Sachen in ihrem elektronischen Formular in ihrem Computersystem ein, drückt auf Los, das geht direkt an die Kasse. Bei der Kasse wird das automatisch verarbeitet. In über 90% der Fälle kriege ich direkt zurück, ja, okay, kann man machen. Kann man nicht machen. Die machen direkt einen Termin. Nächste Woche kannst du vorbeikommen zur Zahnbehandlung und alle sind sehr glücklich über das, was da an Verbesserung einfach reingebracht worden ist. Auch das Thema Arbeitsweise der Menschen im Gesundheitswesen selber arbeiten. Also nicht nur wir, die halt vielleicht mal krank sind, sondern auch die, die im Gesundheitswesen arbeiten, die sollen ja auch unterstützt werden. Auch die schildern uns zurück. Wir haben ja viel gesprochen dann auch mit Ärztinnen und Ärzten und Pflegenden und sowas, die sich erwarten würden für die neue Patientenakte. Wenn dann mal diese Liste der Medikamente da ist, die freuen sich wie verrückt, weil sie sagen, dass die Infos habe ich heute nicht, da muss ich dann rumtelefonieren und gucken, ja, weiß einer, welche Medikamente dieser Patient nimmt, bevor ich ihm jetzt was Schlimmes gebe. Und das können die sich sparen, wenn das in Zukunft da steht. Also das hilft den Leuten auch, die im Gesundheitswesen arbeiten, für die Arbeit einfacher zu machen. Auch das Thema elektronische Rezept, wenn man sich darauf einlässt, seine Praxis ein bisschen umzuorganisieren. Natürlich funktioniert alles nicht mehr genauso wie vorher. Aber wenn ich mir die Mühe mache und überlege, okay, wie mache ich jetzt meinen Tagesablauf anders? Also wir haben verschiedenste Ärztinnen und Ärzte, die uns gesagt haben, seitdem sie das jetzt alles ein bisschen anders organisieren. Sie sparen locker 2-3 Stunden die Woche bei ihren Praxishilfskräften, die jetzt nicht mehr irgendwelche Zettel durch die Gegend tragen oder irgendwelche Kuverts ausdrucken. Also es hilft schon an vielen kleinen und großen Stellen wirklich Gesundheitsversorgung besser zu machen. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir eben noch an vielen Stellen so undigital sind in der Gesundheitsversorgung in Deutschland, dass an vielen Stellen wirklich schon mit einfachen Sachen total viel Wert geschaffen werden kann. Ich glaube, das ist es wert, das zu tun. Natürlich muss man immer so ein bisschen abwägen, bei dem, was Sie auch gesagt haben, welche Risiken haben wir? Ja. Und wir versuchen dem ja auch entgegenzuarbeiten an vielen Stellen. Aber ich glaube, den Nutzen, den wir schaffen können, und das erleben wir wirklich mit den Dingen, die wir jetzt schon haben und den paar Sachen, die wir jetzt starten, wird uns regelmäßig bestätigt, wie viel Nutzen wir damit schaffen können.
Jetzt haben wir schon von Ihnen ja gehört, hinter dem Ganzen steckt sehr viel Technologie natürlich. Es gibt sehr viele regulatorische Punkte, die beachtet werden müssen. Was sind denn noch so große Herausforderungen, die Sie haben bei der Etablierung solcher digitalen Gesundheitsdienste? Und wie begegnen Sie diesen?
Also wir haben verschiedene Herausforderungen. Ich sage jetzt mal, die erste der Herausforderungen ist, dass ein sehr vielfältiges System und für viele ist. Also wir ringen oft damit, wenn wir solche Themen an die Menschen bringen wollen, dass unser Gesundheitssystem, unser Land natürlich auch an vielen Stellen sehr dezentral arbeitet, dass es sehr viele verschiedene Interessen gibt, viele verschiedene Leute, verschiedene Systemhersteller. Und das macht es immer wieder herausfordernd, alle dafür zu gewinnen, zu sagen, so, wir machen das jetzt so, das ist die eine Richtung, so soll die Technik funktionieren, damit die Anwendung kommt. Weil wir halt total viele Interessen auch im Gesundheitswesen haben. Das ist jetzt normal, das ist so, wie unser Gesundheitswesen aufgebaut ist. Aber es ist jedes Mal immer eine sehr intensive Diskussion, zu sagen, wir hätten gerne die neue Patientenakte jetzt wirklich so. Und dann sind wir auch alle zufrieden genug damit, dass die meisten sagen, so hätten wir das gerne. Das heißt, was wir tun, um dem zu entgegnen, ist, dass wir schon sehr früh möglichst alle einbinden, Gespräche führen mit denen, die das hinterher auch nutzen sollen, die davon Mehrwert haben sollen, aber auch mit den, sag mal, Interessenträgern da drumherum zu sagen, wie soll denn das nächste Thema werden? Was hättet ihr gerne? Was sind Dinge, die für euch wichtig sind, um dann bestmöglich daraus die Leute mitzunehmen und auch eine Lösung zu generieren, die hohe Akzeptanz hat. Und das ist in der Tat wirklich aufwendig, das kostet viel Kraft, ist aber unserer Ansicht nach notwendig, einfach so, wie unser Gesundheitssystem strukturiert sind, damit wir auf eine Akzeptanz von Lösungen kommen, das funktioniert. Das ist eine schwierige Sache und das ist immer wieder eine große Herausforderung bei dem Thema, vor dem wir stehen. Und das ist ein Punkt. Eine zweite große Sache, mit der wir oft ringen, muss man ehrlicherweise auch sagen, ist das Niveau, von dem wir starten, sage ich jetzt mal einfach. Die Digitalisierung ist im deutschen Gesundheitswesen nicht so ausgeprägt. Wir haben, glaube ich, ein großes Problem damit, dass über viele, viele Jahre zu wenig investiert worden ist, das Thema zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat und wir heute halt wirklich einfach auch auf eine, ich sag mal, eine Grund-IT treffen bei vielen Beteiligten, die relativ alt ist, die nicht modernen Gegebenheiten entspricht. Und das führt natürlich dann immer zu vielen Konflikten, wo man sagt ja, also was man heute mit Technik erwartet, geht halt da nicht, weil die Technik teilweise noch relativ alt ist, weil da die Technik nicht dem entspricht. Andererseits aber auch kein Geld da ist, zu sagen, ja, dann kauft ihr doch jetzt halt einfach irgendwie neue Technik oder so. Ist halt auch insgesamt schwierig. Und das ist so ein Konflikt, in dem wir immer arbeiten, zwischen dem, was man sonst gewohnt ist und was wir da haben. Und die dritte große Herausforderung, mit der wir arbeiten, ist insgesamt, was wir auch gelernt haben, was ich glaube jetzt mal eine Binsenweisheit im Bereich IT-Projektmanagement ist, aber die man sich immer wieder gewahr machen muss, ist, ich sage jetzt mal ein Stück Technik dahin hauen. Das ist am Ende Handwerk, das kriegt man mehr oder weniger immer hin. Aber damit das auch Nutzen schafft, ist die große Herausforderung, den Menschen, die die Technik benutzen sollen und die damit irgendeine Art von Nutzen schaffen sollen, auch klarzumachen, wofür ist das gut, warum kann man das gebrauchen, wie funktioniert das, das ist nichts Schlimmes, das kann helfen. Also diesen Veränderungsprozess, den wir immer haben, wenn wir durch digitale Themen was Neues einführen wollen. Es geht ja normalerweise nicht darum einfach, dass ich habe einen neuen Server, yay, sondern wir wollen ja irgendwas damit erreichen. Wir wollen ja, dass irgendwas besser wird. Und besser werden Dinge nur, wenn wir was verändern. Also wenn wir Sachen anders machen, als sie vorher machen, hätten wir sie auch so lassen können. Und dieser Veränderungsprozess, dieses Mitnehmen der Veränderungen, der Arbeitsabläufe, der Prozesse, der Menschen, die da dran sind, ist was, was wir in der Vergangenheit, glaube ich, nicht gut genug gemacht haben und was wir immer wieder neu dazu lernen können und lernen müssen zu sagen, dann wirklich, wenn wir neue Dinge einbringen wollen, Verbesserungen, Veränderungen reinbringen wollen, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen müssen, den Menschen informieren müssen, wirklich mehr Energie, als wir glauben, dass notwendig ist, dafür aufwenden, dass alle verstehen, worum es geht und möglichst viele dann auch mitgehen.
Jetzt will ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch die Gematik selbst ein bisschen umbauen zu einer Digitalagentur Gesundheit, ihr mehr Befugnisse verleihen, die Organisation schlagkräftiger und ein bisschen zukunftsfähiger machen. Was halten Sie denn von diesen Plänen?
Also grundsätzlich begrüßen wir diese Pläne natürlich sehr. Natürlich ist das etwas, was jetzt im Parlament besprochen wird. Das Gesundheitsministerium hat ja einen Kabinettsentwurf für ein Gesetz vorgebracht und nach der Sommerpause wird das dann im Bundestag, im Bundesrat besprochen werden, sodass jetzt also die Parlamentarier damit beschäftigt sind, wie es weitergehen soll. Aber die Grundideen, die in diesem Gesetz drin sind oder wie das Gesetz so ist, begrüßen wir ausgesprochen, weil unserer Einschätzung nach sie eben viele Lernerfahrungen, die wir gemeinsam, also wir und das Gesundheitsministerium und alle Beteiligten drumherum, so über die letzten paar Jahre gemacht haben, bei dem, was man sich vielleicht früher, sage ich jetzt mal, als die Gematik geschaffen worden ist, gedacht hat, wie funktioniert Digitalisierung auf der Ebene gut in Deutschland und was wir gelernt haben, was funktioniert nicht oder was könnte funktionieren, damit es besser klappt, damit es also zuverlässiger klappt, damit es schneller klappt. Da sind ganz viele Lernerfahrungen mit in dieses Gesetz eingeflossen, meines Erachtens. Und deswegen halte ich das für eine gute Sache und eine gute Idee, um hier auch ordentlich weiterzukommen mit dem Thema Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Florian Hartke von der Gematik, für diese Einblicke, wie die Gematik Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreibt und wie Patientinnen, Ärzte, aber auch Pflegende und Krankenkassen, letztlich ja alle Akteure, Akteurinnen im Gesundheitswesen davon profitieren können. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, Dankeschön.
Also eins ist klar, die Umsetzung eines umfassend digitalen Gesundheitssystems ist alles andere als ein Kinderspiel. Dennoch gibt es Länder, in denen die Digitalisierung schon sehr lange Teil der nationalen Gesundheitsversorgung ist. Wir haben uns mal nach ein paar Beispielen umgeschaut und ja, es sind oft Staaten mit deutlich weniger Bürgern, wie zum Beispiel Dänemark. Hier wurde die erste digitale Gesundheitsstrategie bereits 1999 verabschiedet. Heute nutzen die Bürgerinnen und Bürger ein staatlich finanziertes Gesundheitsportal. Mit der Geburt erhält jeder eine persönliche Identität. Identifikationsnummer für die Nutzung, so ein bisschen wie bei uns die Steuernummer oder Steueridentifikationsnummer. Und im Portal erhält man einen Überblick über seine gesamte Krankengeschichte inklusive aller Diagnosen, Behandlungen, Operationen und Medikationspläne und auch Laborwerte. Das macht natürlich totalen Sinn. Und mit der Zustimmung des Patienten bzw. der Patientin können auch Hausärztinnen und Hausärzte oder Apothekerinnen und Apotheker auf die Daten zugreifen. Das Portal wird außerdem für die Abrechnung von Gesundheitsdienstleistungen genutzt. Also alles wunderbar schön, wie es so schön heißt, in einer App.
Ja, und ganz vorne mit dabei ist hier natürlich auch wieder unser Klassenbester in Sachen digitale Transformation, Estland. Hier sind das E-Rezept und die elektronische Patientenakte bereits seit 10 Jahren gesetzlich verpflichtend. Videokonsultationen und Ferndiagnosen sind seit 2012 tatsächlich schon erlaubt und in die ambulante Versorgung integriert. Und über das nationale Gesundheitsportal kann jede und jeder seit 2009 tatsächlich schon seine persönlichen Gesundheitsdaten einsehen und Termine bei Ärztinnen und Ärzten online buchen. Alle Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser und Apotheken gehören einem nationalen Netzwerk zum Austausch von Informationen im Gesundheitswesen an. Also das, was wir hier gerade alles noch so in den Anfängen besprechen, ist in Estland tatsächlich schon seit über 10 Jahren Praxis.
So. Da müssen wir hinkommen irgendwie. Wie gesagt, wir sind jetzt deutlich mehr. Wir haben ein föderalistisches System. Alles nicht so einfach, aber das Schöne ist, man ist ja dran. Und mit unserem nächsten Interviewpartner habe ich über die Perspektive von Ärztinnen und Ärzten auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen und was es braucht, damit diese in Deutschland ebenso erfolgreich sind wie zum Beispiel in Dänemark oder Estland.
Im Gespräch.
Erik Bodendieck ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Als Vertreter der Bundesärztekammer, also der Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung in Deutschland, ist er heute zu Gast bei uns im Podcast Im Ohr am Netz. Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen aus Sicht von Ärztinnen und Ärzten zu beleuchten. Hallo Herr Bodendieck, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich freue mich. Hallo Oswald.
Herr Bodendieck, wie bewerten Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen?
Naja, also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass wir gerade im Bereich der Digitalisierung einen unheimlichen Nachholbedarf haben. Wenn wir schon in den näheren europäischen Bereich hineinschauen und wenn wir uns weltweit vergleichen, dann ist das tatsächlich ja so, dass da sehr viel Nachholbedarf da ist, dass da viel liegen geblieben ist. Wir können feststellen, dass das langsam, aber abgebaut wird. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass wir es irgendwann auch mal schaffen. Da sind natürlich eine Menge an Problematiken ringsherum. Das geht alleine los bei diesen ganzen fragmentierten Systemen, die wir haben. Wir haben keine Interoperabilität. Da redet das eine System mit dem anderen nicht. Selbst wenn in einem Programm ist, ne? Wenn wir mal in die Kliniken schauen, wenn man noch genug Haare hätte, würden einem die ja dann zur Berge stehen. Also das ist so die Geschichte, wo auch die Kolleginnen und Kollegen massiv klagen. Die wollen, aber sie können nicht. Sie werden quasi ausgebremst. Und das führt natürlich zu Frust. Das geht weiter bei den Standards, die, sagen wir mal, nur langsam implementiert werden. Wir haben massive Reglementierung von Bund, Land bis in die Kommunen hinein, die ja häufig auch Krankenhäuser besitzen, die die Gesundheitsversorgung in diesem Bereich natürlich sicherstellen sollen. Da geht's um Geld, da wird geguckt, was das Billigste ist. Und es ist nicht immer das Teuerste das Beste, aber es ist auch nicht immer das Billigste das Beste.
Selten sogar.
Ja, genauso ist es. Also die Schwerpunktsetzung ist dort nicht in Ordnung. Und wir müssen tatsächlich feststellen, und da spiele ich mal den Ball weg. Nochmal, ich sage, die Ärztinnen und Ärzte wollen, sie sind willig, sie sind genervt, aber... Und da kommt sehr natürlich auf die KIS- und PVS-Systemhersteller an oder überhaupt die Umsetzung in Soft- und Hardware. Das ist genau der Punkt. Das ist nicht ärztliche Aufgabe. Dort sind wir immer wieder in Diskussion. Dort versuche ich auch immer wieder zu sagen und positiv zu sagen, wir gehen mal miteinander vorwärts und das funktioniert auch gut. Es braucht Offenheit und die Offenheit erlebe ich. Das will ich an der Stelle auch sagen, aber ja, es ist eben halt beschwerlich. Und am Ende ist es so, wir brauchen gut erprobte Anwendungen. Dort haben wir Nachholbedarf. Sehr schnell, wie das in Deutschland ja häufig so üblich ist, wird mit der Brechstange was durchgesetzt und die Erprobung nicht abgewartet, was dann natürlich zu Frust bei den Endverbrauchern führt.
Ja, und auch zu Unsicherheit und auch zu wenig Vertrauen und zu großer Angst um die gerade ja noch besonders schützenswerten Personaldaten bzw. die Gesundheitsdaten. Vielleicht, bevor wir jetzt mal gucken, wo Sie die großen Potenziale sehen, gleich mal den Schwenk in Richtung Datenschutz. Wie schätzen Sie den ein? Also auf der einen Seite, sind denn die Daten der Patientinnen und Patienten in Deutschland sicher und inwieweit bremst denn dieser Datenschutz der besonders schützenswerten Daten so ein bisschen die Digitalisierung im Gesundheitswesen aus?
Also ich bin der festen Überzeugung, die Daten der deutschen Patientinnen und Patienten sind mehr als sicher. Wenn denn alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass wir natürlich über Angriffe, Hackerangriffe und andere Dinge immer wieder auch sehen müssen, dass wir die Daten gerade schützen von außen. Das erlebt, wer mal seine Firewalls sich anschaut, der Praxisinhaber oder die Klinik, sagen wir mal, die Kliniken tagtäglich, was es für Angriffe gibt, ungezielte Angriffe, um in der Tat das System zu knacken. Das ist der eine Punkt. Das wird auch immer so bleiben. Das will ich mal mit dem Thema vergleichen, auch wenn ich eine Papierakte habe und es bricht jemand ein, der klaut auch die Papierakte. Also wir haben einen immens hohen Grad an Datenschutz und da kommen wir genau zum Problem. Wir müssen uns überlegen, wie wir diesen immens hohen notwendigen Grad an Datenschutz, ne? Also es gibt überhaupt keine Frage, Patientendaten, Gesundheitsdaten bis hin natürlich zu genetischen Daten sind ein immens hohes Gut und unterliegen der absoluten Persönlichkeit des einzelnen Menschen. Aber, und das ist genau der Punkt, wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir geeignet dann entsprechende Daten, die wir brauchen, tatsächlich zu Forschungszwecken, zu Weiterentwicklungszwecken, auch zum Thema KI weiterbringen. Und ich sage immer, ich möchte eigentlich in Zukunft die nächste Pandemie nicht damit erleben, dass wir uns eben auf chinesische, israelische, amerikanische, englische Daten, was vielleicht noch geht, aber schon gleich gar nicht auf chinesische Daten beziehen, weil wir keine eigenen Daten erhoben haben. Das kann es nicht sein. Und ich glaube, dass auch auf Basis dieser ganzen Geschichten eine Menge an Entscheidungen getroffen worden sind, die in der jetzt Draufsicht vielleicht nicht die richtigen waren. Da spielen noch viele andere Dinge eine Rolle. Aber es geht uns hier um den Datenschatz, der vor allen Dingen dazu notwendig ist, die Patientenbehandlung zu verbessern.
Jetzt kommt ja ab nächstem Jahr, also als Pflicht, die elektronische Patientenakte, EPA, die wird Standard. Wie stehen Sie zur Einführung dieser Akte und welche Vorteile und Herausforderungen sehen Sie denn jetzt aktuell dabei? Sie haben ja gerade schon den Datenschatz angesprochen, der wäre dann ja zumindest verfügbarer, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Nur er wäre verfügbarer, das ist keine Frage. Ich kann das mit einem Wort beantworten. Ich fordere seit Jahr und Tag die EPA. Eine in der Praxis umsetzbare EPA, die haben wir noch nicht. Deswegen habe ich sie auch noch nicht für meine Patienten empfohlen. Das muss ich an der Stelle einschränkend sagen. Wenn Sie die Frage stellen, haben Sie denn schon Patienten? Nein, ich habe keine Patienten, weil das, was wir jetzt haben, nicht umsetzbar ist. Und Zeit raubt noch und nöcher. So kann es nicht funktionieren, sondern es muss automatisiert funktionieren und es muss mit entsprechenden Sicherheitsstandards funktionieren. Also mir ist eine EPA wichtig, mindestens für das Thema der Medikation, aber auch für das Thema der Untersuchung, der Vermeidung von Doppeluntersuchung. Da gehört natürlich am Ende auch Vertrauen dazu, dass der Zweite, der dann den Befund des Ersten liest, auch dem anderen vertraut und sagt, okay, das hat er richtig gemacht. Ich könnte mir vorstellen, ich mache nochmal eine Ultraschalluntersuchung, weil vielleicht sich was verändert haben könnte. Aber ansonsten kann ich dann sagen, das ist erledigt, das kann ich das nächste Mal vermeiden, ich kann mich darauf beziehen.
Und vor allem habe ich halt auch, wenn jemand irgendwo eingeliefert wird oder zum Arzt geht, schnell sehr, sehr viele bereits bekannte Daten zur Hand und muss nicht bei Null anfangen jedes Mal. Das ist ja oft auch ein Problem, ne?
Genau so ist das. Das ist also, ja, das ist eins der Riesenprobleme, aber nicht nur bei der Krankenhauseinweisung, sondern auch, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen und die waren beim Facharzt und ich habe keinen Befund, dann renne ich dem ewig hinterher, muss Völkerstämme beschäftigen, dass ich den Befund kriege. So hoffe ich, dass ich einfach rankomme. Da sind wir in guter Diskussion, das will ich an der Stelle sagen, auch mit den Verantwortlichen der Gematik. Wir haben das durch persönliche Vor-Ort-Treffen auch erläutert, was da ist, ne? Was da eventuell noch bedacht werden muss, welche Befunde reinkommen, welche Befunde nicht reinkommen. Nur so geht es und nur so können wir ein System aufstellen, was uns am Ende auch befriedigt.
So, also die EPA, die elektronische Patientenakte, die muss her, allerdings in einer, sagen wir mal, umsetzbaren Form. Das haben Sie gerade erklärt, Herr Bodendieck. Wenn wir jetzt mal so ein weißes Blatt Papier vor uns ausbreiten, welche digitalen Technologien haben denn Ihrer Meinung nach noch das größte Potenzial, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Digitalisierung voranzutreiben?
Also das, was uns mittlerweile im Leben getroffen hat, ohne dass wir es persönlich wahrnehmen, ist das Thema KI. Ich habe gerade in einer Runde gefragt von reichlich 60 Leuten allen Alters, wer denn da kein Smartphone hat. Und es hat keiner die Hand gehoben. Na? Ich gehe davon aus, die haben alle ein Smartphone und wer so ein Ding hat, ist mit KI auf unterschiedlicher Höhe natürlich schon jetzt betroffen. Ja, aber wir haben in der letzten Zeit eine derartige Entwicklung erlebt, die bei allen Rückschlägen und, sagen wir mal, etwas reduzierten Erwartungen, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Aber diese KI wird das Gesundheitswesen nach unserer festen Überzeugung disruptiv verändern. Wir müssen uns die Frage stellen, welche Aufgabe hat jeder dann noch im System? Na, das ist natürlich damit zwingend verbunden. Und wie verändert sich das? Aber die Technik nicht zu nutzen, glaube ich ganz fest, grenzt in vielleicht gar nicht mal allzu ferner Zeit sogar schon eher an einen ärztlichen Kunstfehler.
Okay.
Ne, zumindest zur Unterstützung zu nutzen. Nicht als Alleinentscheidungsmittel, sondern zur Unterstützung zu nutzen. Das meine ich völlig ernst. Mhm. Der Arzt muss, ich nenne das immer, eine Proberechnung machen können. Der muss trotzdem Bescheid wissen. Der muss trotzdem so ein bisschen näherungsweise wissen, kann denn das passen, was die KI mir da jetzt gesagt hat. Also ich mache jetzt mal das praktische Beispiel. Ganz simpel und einfach durch die Maschine ausgewertete EKGs muss ich trotzdem selber nochmal auswerten können, weil die Maschine eben beeinflusst ist durch Zittern, Wackeln und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Muss das also trotzdem nochmal beurteilen können. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das ganze Thema der Telemedizin. Mit Telemedizin meine ich nicht alleine nur die Videosprechstunden. Die sind ein geringer Teil, sondern Telemedizin heißt ja auch die Übertragung von Daten, die Einbindung von universitären Kollegen zum Beispiel in der ländlichen Region, das schnelle Ansprechen, das guck dir das mal an oder hör dir das mal an, kannst du mal das machen. Da ist natürlich immer die Hardware das notwendige Mittel dazu, die muss passen und die muss stimmen, aber die Telemedizin wird die Möglichkeit der viel schnelleren Translation von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Hochleistungsmedizin in die tägliche Praxis immens beschleunigen können. Deswegen sind das diese drei Dinge, also künstliche Intelligenz, Telemedizin und die schon besprochene elektronische Patientenakte.
So, jetzt gibt es eine relativ aktuelle repräsentative ECO-Umfrage. Danach werden digitale Gesundheitsangebote von den Deutschen noch sehr, sehr selten genutzt. Gerade einmal ein Drittel der Bevölkerung hat sowas wie Fitness-Apps, die sie benutzen, Gesundheitsportale und so in Gebrauch. Die digitale Sprechstunde hatten Sie kurz erwähnt, Videosprechstunden laut Umfrage nur von 4,2% überhaupt schon mal genutzt worden. Was glauben Sie, woran hakt es, dass die Deutschen an sich da so wenig Akzeptanz für die Digitalisierung im Gesundheitswesen haben? Ist es die Angst vor Datenverlust oder weil es kompliziert ist oder weil die Netze noch nicht stimmen? Was meinen Sie, was es ist?
Naja, ich glaube, wenn wir gerade bei dem Bereich der Apps sind, dann müssen wir uns tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, wie valide ist denn das, was die Apps da zutage fördern? Und zumindest der Einstieg in eine Validität, das sehen wir bei den sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, die vom BfArM zugelassen werden. Dort haben wir zumindest eine gewisse Überprüfung. Nützt das was? Hilft das was? Macht es nach Möglichkeit wenig oder keinen Schaden. Also insofern ist das ganz wichtig. Wir müssen also, sagen wir mal, die Stufe unterscheiden. Mich hat das ein bisschen überrascht, diese Umfrage, muss ich tatsächlich sagen, weil ich wirklich gedacht hätte, dass mehr Menschen das Thema Fitness-Apps zumindest nehmen oder irgendwelche Kalorienzähl-Apps oder ähnliches.
Schrittzähler oder ähnliches, ne?
Ja, Schrittzähler, ja, genau so ist das. Also das sind so die Punkte, das überrascht mich, dass das wirklich nur so wenig sind. Ich glaube aber auch, es ist den meisten gar nicht bewusst, was sie da machen. Und deswegen haben die vielleicht in der Umfrage gesagt, nee, ich mache das nicht.
Weil sie es nicht aktiv bewusst, tun, ne?
Genau. Weil sie es nicht aktiv tun. Sie benutzen es zwar irgendwie, aber sie tun es nicht aktiv und bauen es am Ende nicht ein. Also dieser ganze Bereich ist natürlich der große und riesige Bereich in der Prävention, den wir da aufmachen. Ich glaube ganz fest, dass viele Dinge, und wir dürfen also nicht nur das Thema der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen nehmen, sondern wir müssen einen Schritt vorher gehen. Ja, also gerade im Bereich der Prävention von Erkrankungen werden wir, weil wir mit Hilfe von Smartphone und Co. natürlich sehr viel näher an den Menschen sind, werden wir sehr viel mehr erreichen können in der Vorbeugung von Krankheiten. Und das wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, herausstellen. Dieses große Thema müssen wir beackern, nicht nur, wenn es um Gewichtsreduktion geht und Vermeidung von Diabetes und Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck, sondern wenn es auch um psychische Gesundheit geht und verschiedene andere Dinge. Das ganze Thema Prävention am Arbeitsplatz. Na, alles das spielt da eine Rolle dabei. Das ist also der eine Punkt. Und das tröpfelt in die Köpfe so hinein. Ich glaube, da ist der Bias drinne, dass wir das gar nicht aktiv machen. Und ich glaube, zu meinen, dass wir das aktiv hinkriegen, ist der falsche Weg, sondern wir müssen schauen, dass wir geeignete Angebote machen, die quasi die Menschen einfach benutzen können. Ich habe jetzt am Montag erst dazu mit unserer AOK zusammengesessen, dass wir da nochmal was entwickeln können in diesem Bereich gerade der Prävention und da mal schauen können, wie wir das an die Menschen heranbringen, um tatsächlich denen das ganz einfach zu machen. Ja, das ist der Punkt. Und ansonsten glaube ich, das sind neue Angebote, da ist der Deutsche relativ skeptisch. Aber nicht nur der Deutsche, ich komme immer so um die Ecke mit meinem sogenannten Red Flag Act. Die wenigsten wissen, was der Red Flag Act ist. Die Briten haben ein Gesetz erlassen, dass bei Einführung des Autos auf den britischen Straßen jemand mit einer roten Fahne vorn weggehen muss, um anzuzeigen, da kommt was ganz Gefährliches. Springe schnell zur Seite. Ja, also der Mensch an sich ist natürlich skeptisch bei allen neuen Dingen. Vor allen Dingen den Dingen, die er nicht anfassen kann. Die Dampfmaschinen kannst du in die Hand nehmen, die kannst du anfassen. Aber was da in den Leitungen und Software passiert, kann der Mensch nicht anfassen, das entzieht sich seiner richtigen aktiven Beeinflussbarkeit und das macht natürlich natürlich noch sehr viel skeptischer. Deswegen ist da schon eine Zurückhaltung da. Und deswegen muss es einfach unerklärbar sein.
Und sowas wie der Schrittzähler funktioniert ja einfach, ne? Das ist so, man merkt gar nicht, dass man was für seine Gesundheit tut. Man freut sich, wenn man seine 10.000 Schritte oder 20.000, whatever, geschafft hat. Damit hat man gleich noch ein bisschen Gamification da drin und natürlich Prävention, weil, verdammt nochmal, man kriegt den Hintern hoch und bewegt sich. Selbst wenn man mit dem Smartphone läuft, ja, und nicht komplett davon weggeht, ist man zumindest unterwegs. Das ist sehr schön. So, jetzt, Herr Bundig, haben wir noch natürlich ein großes Thema. Was muss, sollte, müsste, könnte die Politik denn tun, um das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen besser voranzutreiben? Sie haben es ja schon gesagt, die Systeme verstehen die Sachen nicht. Muss da irgendjemand kommen und sagen, so, das ist jetzt unser Standard, geht jetzt dafür. Und nicht immer nach dem geringsten Preis gucken, sage ich jetzt mal. Das ist dann weniger die Politik, sondern wahrscheinlich eher die entsprechenden Gemeinden.
Naja.
Was tun?
Ich glaube, und da müssen wir wieder hinter das, was jetzt gerade passiert, etwas zurück. Die Politik ist dafür da, Rahmen zu schaffen. Die Politik ist nicht für die Einzelregelungen da. Mhm. Zumindest nicht in Deutschland. Wir haben in Deutschland im Grunde noch nie ein zentralistisches System gehabt. Wir erleben jetzt gerade ein zentralistisches System. Es ist natürlich gerade bei der Digitalisierung, kann ich nicht im föderalen System, jeder macht was anderes machen. Mhm. Aber es müssen Rahmen geschaffen werden. Und diese Rahmen werden und müssen, sagen wir mal, im Sinne der Best-Practice-Modelle und gemeinsamen Austausch dann mit den zu Beteiligenden, vor allen Dingen auch mit der Praxis besprochen werden und entwickelt werden. Das ist zugegebenermaßen für viele erstmal ein Hinderungsgrund einer schnellen Einführung. Nur die schnelle Einführung, mal schnell durch die kalte Küche irgendwas gemacht, nimmt viele Menschen nicht mit. Ich muss die Menschen ja mitnehmen auf dem Weg. Ja, sie haben sich eingerichtet, so nach dem Motto, bis jetzt ging es doch immer gut. Ist ein Zurückgehen in den Bereich, wir geben den Rahmen für das vor. Wir bieten euch die Möglichkeit, das miteinander auszuhandeln und miteinander zu besprechen oder mindestens bei der Rahmenvorgabe auch schon mal diejenigen zu fragen, die dann damit umgehen müssen. Das ist der eine Punkt. Und vor allen Dingen müssen wir bürokratische Hürden abbauen. Das Schlimme ist doch, da bleibe ich mal dabei, wenn jetzt jemand was entwickelt hat, der stellt einen Förderantrag, dann hat er in den 90er Jahren ein zweiseitiges Papier gekriegt, jetzt kriegt er 14 bis 20 Seiten Papier. Für denselben Kram mit lauter Vorschriften und Absicherungen und was weiß ich nicht noch alles. Das schreckt die Menschen ab und führt dazu, dass man sich quasi völlig zurückzieht. Ne? Bestes Beispiel, wir haben ja gerade im Bereich der Digitalisierung eine Menge an Startups. Bestes Beispiel ist, dass die Startups ja in Deutschland sich zwar gründen, das zwar machen, aber wenn sie dann groß geworden sind und flügge geworden sind, aus Deutschland weggehen, weil die Bürokratie und weil die Regulierung zu groß ist. Das ist das Feld der Politik. Natürlich muss sie entsprechende Förderungen machen mit Innovationsprojekten und am Ende Pilotprogrammen. Sie muss eine Idee haben, wo will ich denn hin, weil nur dann kann sie ja auch Rahmen geben. Und sie muss dafür sorgen, und das vor allem im Gesundheitsbereich, dass wir die Gesundheitskompetenz der Menschen wieder stärken. Ich hatte vorhin gesagt, du musst eine gewisse Proberechnung machen. Und bei all den Dingen, wo wir als Ärzte nicht dabei sind, da sind, ist der Mensch gefragt. Und da muss der in der Lage sein, mit einer entsprechenden Gesundheitskompetenz zu sagen, okay, das kann passen oder es kann nicht passen. Das heißt also, dieser große Begriff von Health and All Policies, dieses große Thema Schulunterricht zur Gesundheitskompetenz bleibt wichtig, ist wichtig und da müssen wir an die Menschen ran. Und ich erlebe es täglich in der Praxis, wie sehr wir leider Gottes durch eine Überfürsorglichkeit 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, die Menschen im Grunde entwöhnt und fast sogar entmündigt haben, selber für sich zu sorgen. Das muss zurückgedreht werden.
Erik Bundig ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und damit Vertreter der Bundesärztekammer. Vielen, vielen Dank für diese Perspektive der Ärztinnen und Ärzte auf die Digitalisierung, die aktuelle und die kommende hier in Deutschland. Herr Bundig, ehrlich gesagt, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann glaube ich, wir werden das schon hinkriegen. Wird vielleicht ein bisschen länger dauern, als ich der ein oder andere wünscht, aber dafür nehmen wir sie alle mit und dann haben wir alles, was wir brauchen. Den Datenschatz, den mündigen Bürger, den wir überall brauchen und auch so ein bisschen Vertrauen in digitale Technik. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
So sehe ich das auch. Herzlichen Dank, dass ich Auskunft geben durfte. Danke, danke.
Ja, ich glaube, wir haben gesehen, Digitalisierung im Gesundheitswesen ist sehr vielfältig. Es spielen viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Zum Beispiel spielen eben neben dem E-Rezept und der elektronischen Patientenakte auch digitale Gesundheitsanwendungen und Telemedizin eine Rolle, um eben den Herausforderungen wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel in ländlichen Regionen entgegenzuwirken.
Eine aktuelle Eko-Umfrage hat, wie gerade im Gespräch mit Erik Bodendieck ja bereits angeklungen, gezeigt, dass nur wenige Deutsche digitale Gesundheitsdienste nutzen. 70,6% der Befragten nutzen keine digitalen Gesundheitsangebote. Unter denjenigen, die digitale Gesundheitsdienste nutzen, sind Fitness-Apps mit 13,6% und die elektronische Patientenakte mit 10,9% am beliebtesten. Auch diese Umfrage packen wir nochmal als Link in die Shownotes.
Ja, und ich denke, am Ende ist es wie bei vielen Themen, die irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben. Ob das Ganze funktioniert, liegt letztlich auch daran, wie die Nutzer, Nutzerinnen es akzeptieren. Und hier ist natürlich auch eine gewisse Offenheit und vielleicht noch ein bisschen Experimentierfreude gefragt. Einfach mal ausprobieren, egal ob die Sport-App, die digitale Sprechstunde oder eben dann am Ende auch die elektronische Patientenakte. Ich denke, Digitalisierung im Gesundheitswesen kann wahnsinnig viel bewirken und ja, unser Leben letztlich leichter, einfacher und gesünder machen, aber eben nur, wenn alle mitmachen.
Frei nach dem Motto, mach's mit, mach's nach, mach's besser und Sidonie, mach's gut. Schön gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal, Jale.
Ja, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.